Eine der Sachen, die mich an der europäischen Interpretation des Silicon Valley-Mythos stört, ist diese Frage, dass wir immer wieder versuchen, den Silicon Valley zu kopieren. Und ich glaube, das ist falsch. Und auch gerade in der KI ist es falsch, weil das Silicon Valley sich natürlich sehr stark auf einen 2C-Bereich beschränkt und wir in Europa eine tatsächlich viel größere 2B-Industrie haben. KI für einen 2B-Bereich muss fundamental anders aussehen wie eine KI für einen 2C-Bereich. Und ich glaube, das müssen wir versuchen zu verstehen und auszunutzen tatsächlich. Dieses Narrativ, es gibt eine KI für alles, wie man es im 2C-Bereich mit ChatGPT versucht zu generieren, wird im 2B-Bereich nicht funktionieren, sondern es muss spezifischer sein, es muss Vertikalen geben, es wird Spezialisierungen geben.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Dr. Johannes Otterbach. Johannes ist promovierter Physiker, Schwerpunkt Quantenphysik und Quantencomputing. Er war Postdoc in Harvard, hat viel publiziert und wurde auch sehr viel zitiert. Er ist dann aber aus der Akademie in die Praxis abgebogen und zwar nicht zu den Quantencomputern, sondern in die KI. Er ist dann in Silicon Valley gegangen, hat unter anderem als einer der frühen Mitarbeiter die Modelle von OpenAI mittrainiert, war bei der nicht so ganz unumstrittenen Daten-Analytics-Firma. Palantir hat selbst was gegründet und ist dann zurück nach Deutschland gekommen, hat dabei deutschen KI-Startups gearbeitet und ist inzwischen Innovationsmanager bei der Sprint. Über Johannes Reise aus der deutschen Quantenforschung in Silicon Valley und zurück nach Deutschland und was er jetzt bei der Sprint rund um europäische KI vorhat, darüber spreche ich heute mit ihm. Danke, Johannes, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank, Thomas, für die Einladung.
Warum wurdest du Physiker?
Ja, das ist eine gute Frage und im Nachhinein hängt es, glaube ich, damit zusammen, dass ich mich nie wirklich festlegen konnte, was ich machen wollte. Ich war immer interessiert an allen möglichen Technologien und auch wissenschaftlichen Entdeckungen von allen möglichen Feldern. Und dann hat sich herausgestellt, dass Physik tatsächlich irgendwie das Feld ist, was dafür am meisten geeignet ist, weil es irgendwie diese fundamentalen Zusammenhänge untersucht. Und das hat sich dann über die Zeit hinweg in der Schule und dann auch später im Studium immer wieder bestätigt, dass ich eigentlich tatsächlich in diesem Feld sehr, sehr gerne unterwegs bin und man einfach viele Einblicke in alle möglichen Dinge bekommt und man sehr viele Sachen beschreiben kann, die in der Gesellschaft, aber auch im Universum und in der Technologieentwicklung passieren. Und das hat mich immer fasziniert und deswegen habe ich mich auf die Physik spezialisiert und bin immer noch heute sehr tief verbunden mit dem Feld.
Und warum dann die Quanten? Herrje, hört sich natürlich eh spannend an, aber na, warum bist du dann ins Feld der Quantenphysik gegangen und hast dann ja auch, wenn ich deine Publikation richtig interpretiere, sehr stark eben im Grunde in Vorbereitung zu der Quantencomputertechnologie hardwareseitig theoretische Arbeiten gemacht?
Ja, die Quantenphysik war für mich sehr, sehr spannend, weil es eigentlich eine Erfahrungswelt ist, zu der wir als Menschen keinen Zugang haben. Quantenphysik ist erstmal ein bisschen spooky Action, wie es Einstein ja schon schön beschrieben hat. Und das hat mich immer fasziniert, weil man sozusagen in seiner Gedankenwelt sich einer ganz neuen Realität nähern muss. Und das hat tatsächlich auch so ein bisschen Ähnlichkeiten wie moderne Softwareentwicklung. Du hast einen riesigen Canvas, der komplett leer ist und du musst auf diesem Canvas mit wenigen Mitteln versuchen, Erkenntnisse zu erzielen oder neue Gestalten zu formen. Und damit war die Quantenphysik für mich immer so ein Feld, wo ich sagen konnte, das ist eigentlich ganz toll, weil man einfach ganz neue Erfahrungswelten hat und tief einsteigen kann in seine Fantasiewelten und Kreativität und das hat mich immer fasziniert. Und tatsächlich, weil auch Quantenphysik in Deutschland eines der größten Felder der Physik ist und ich das schon immer spannend fand. Daher war das für mich keine Frage, nicht Quantenphysik zu machen.
Ist Kaiserslautern ein Hidden Champion in Quantenphysik?
Inzwischen ja, muss man sagen. Ich glaube, das hängt so ein bisschen mit der Geschichte zusammen, wie denn der Fachbereich Physik in Kaiserslautern geformt wurde. zum Besten von meinem Wissen, ich bin kein Experte in der Geschichte des Kaiserslautern-Fachbereichs, war es aber so, dass der Fachbereich in den 60er, 70ern geformt wurde. Damals noch mit einer Ausrichtung auf Hochenergie und Kernphysik, weil man dort einfach ein Überangebot hatte von Hochenergiephysikern. Aber die Ausrichtung schon immer auf Quantentechnologie war. Und zu dem Zeitpunkt, als ich gerade angefangen habe mit meiner Diplomarbeit, hat sich eben eine ganz neue Berufungswelle durchgesetzt, wo viele der älteren Professoren emeritiert sind und sich damit in die Quantenphysik bewegt haben. Und inzwischen ist der Fachbereich sehr wohl bekannt, sowohl in der experimentellen als auch in der theoretischen Quantenphysik und eben auch in der angewandten Quantenphysik. Ist also eigentlich, würde ich sagen, im deutschen Kontext ein guter Hidden Champion für Quantenphysik.
Ich frage natürlich deshalb nach, weil jetzt per se erstmal sich die Frage stellt, oh je, da hat jemand in Kaiserslautern promoviert und dann gelingt dem der Sprung nach Harvard. Wie kam es dazu?
Ja, ich glaube, das ist wie in allen Universitäten in Deutschland auch. Wir haben zwar ein paar Elite-Universitäten, aber eigentlich geht es ja darum, dass wir exzellente Fachbereiche haben. Und hier hatte ich das Glück gehabt, dass ich bei meinem Doktorvater promoviert habe, der auch viele gute Connections natürlich weltweit hat, auch sehr gutes Standing hat in der weltweiten Wissenschaftswelt. Und ich mit meiner Arbeit viele glückliche Momente gelebt habe, aber auch eben auch hart gearbeitet habe und mir damit eben auch die Connections nach Harvard sichern konnte. Und ich das dann geschafft habe, mit meiner Arbeit die Professoren in Harvard zu überzeugen, mir dort ein Stipendium zu geben und dort als Postdoc dann arbeiten zu dürfen.
War da was drin, was tatsächlich nur dann auch in der internationalen Wissenschaftscommunity, Quantencommunity Beachtung gefunden hat in deiner Diss?
Ja, also es gibt schon, also mit meiner Diss ist eigentlich ein Teilbereich entstanden, den wir heute als Rydberg-Systeme beschreiben. Es gibt inzwischen verschiedene Quantencomputer, die auf solche sogenannten Rydberg-Rydberg-Interaktionen basieren. Das sind Wechselwirkungen zwischen Atomen, die auf deren Elektronen auf sehr, sehr große Umlaufbahnen gehoben werden. Das heißt, das sind eigentlich sehr, sehr große Atome. Im Vergleich zu Standardatomen reden wir da Faktor 100 Größe, manchmal auch Faktor 1000 Größe. Und diese Atome haben sehr interessante Wechselwirkungen. Und was ich in meiner Promotion sehr viel adressiert habe, ist zu zeigen, dass du geschickt Laser und einzelne Photonen an solche große Atome koppeln kannst und damit sehr spannende Wechselwirkungen erzeugen kannst. Und das hat dann zu Entwicklung von sehr interessanten Quantensimulationen und Quantenalgorithmen geführt, die dann auch in Harvard experimentell durchgeführt worden sind und gezeigt wurden. Also das hat auch dann international dann auch zumindest in der Wissenschaft viel Aufregen erzeugt und es werden jetzt auch die ersten prototypischen Quantencomputer auf solchen Systemen gebaut aus der Harvard-Gruppe.
Also dass es Aufmerksamkeit gefunden hat, das kannst du mit Daten nachweisen oder ihr könnt es nachlesen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf Google Scholar. Arne, du hast ja offenkundig ja publiziert wie ein Weltmeister in der Zeit, bist auch viel, viel, viel zitiert worden, bist dann aber dann doch in die Praxis abgebogen, obwohl du ja wahrscheinlich auch eine sehr prima akademische Karriere von da aus hättest verfolgen können. Warum? Warum dann doch Praxis? Und warum dann auch raus aus den Quantencomputern, die ja nun auch ein technologisch irgendwie extrem spannendes Feld in dem Zeitraum waren, rüber in das vielleicht andere, natürlich super interessante Feld des Machine Learnings oder der KI.
Mhm. Ja, tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als ich bei meinem Postdoc war, kommt man wirklich vom wissenschaftlichen Arbeiten langsam ins Wissenschaftsmanagement. Und da wurde mir dann auch relativ klar, dass die Art und Weise, wie man Funding organisieren muss und wie man sich vernetzen muss, um eben weiterhin auf diesen entsprechenden Feldern arbeiten zu können, ein sehr anstrengendes und ein sehr heiß umkämpftes Feld ist, mit tatsächlich doch proportional geringem Impact, den man haben kann. Das hat auch später Verknüpfungen zur Sprint, da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen.
Impact, der Begriff ist notiert.
Genau, der ist notiert. Und zu dem Zeitpunkt, als ich in meinem Postdoc war, gab es einen großen Aha-Moment in der KI, der zumindest in dem Umfeld sehr, sehr stark wahrgenommen wurde. Und das war der sogenannte AlexNet-Moment. Zur Erklärung, was AlexNet ist. Es gibt seit circa den frühen 2000er einen großen Datensatz, der nennt sich ImageNet. ImageNet, das hat ungefähr 1,3 Millionen Bildern mit ungefähr 1000 Klassen. Und man hat immer wieder versucht, mit Computer Vision Problemen, also Bilderkennungsverfahren, diese 1,3 Millionen Bilder in ihre Einzelteile, in einzelnen Klassen zu zerlegen und zu klassifizieren. Was immer wieder schiefgelaufen ist, waren verschiedene Klassen. Man ist nie unter eine Fehlerrate von circa 10-12% gekommen über Jahre hinweg. Bis dann 2000.
Das ist eine Katze. Nee, das ist überhaupt gar keine Katze. Das ist ein Hund oder was auch immer. Das ist kein Hund, das ist ein Muffin. Also diese Dinger, ne? wo die Algorithmen eben nicht erkannt haben, was das Objekt auf dem Bild ist.
Korrekt, ganz genau. 2012 gab es dann so einen riesigen Aha-Moment, als neue Architektur rausgekommen ist. Die nennt sich AlexNet. Kam aus der Gruppe von Jeffrey Hinton, der auch sehr bekannt ist, und Ilya Sutskever, auch sehr bekannte Person inzwischen im KI-Umfeld, die dann eine Architektur entwickelt haben, die auf einmal diese Fehlerrate von diesen 10-12% auf unter 8% gedrückt hat. Das war ein massives Improvement tatsächlich. Und das hat eigentlich diese moderne KI-Revolution gemacht. Das war auch das erste Mal, dass tatsächlich GPUs benutzt wurden für die Algorithmen zum Trainieren. Also einige Durchbrüche in diesem Paper. Und zu dem Zeitpunkt war ich Postdoc und habe dann gesehen, das KI-Feld, das ist ja eigentlich ganz spannend, da kann Neues passieren, hat auch einen großen Impact, weil wirklich direkt realen Impact für Menschen. Und war dann sowieso schon ein bisschen skeptisch gegenüber diesen Wissenschaftsförderungen, wie es funktioniert. Und habe gedacht, ja, als Physiker, ich kann viel Mathe, ich kann viel Statistik. KI ist genau diese zwei Sachen. Ein bisschen programmieren kann ich auch. Warum nicht in die KI-Welt abbiegen? Und dann habe ich mich angefangen umzugucken. Und ich glaube, seitdem habe ich das nicht bereut und habe nicht zurückgeguckt und habe mich dann auch vollständig auf diese KI-Welt fokussiert.
Also von Boston ins Valley, was hast du da gesehen, gelernt? Wo warst du aktiv? Die kurze Fassung. Wahrscheinlich könntest du stundenlang darüber reden, aber
ja, gib uns nur die
Story in the nutshell, bitte.
Ja, die Story in the nutshell. Ich meine, vielleicht muss man da zwei Schritte machen. Was habe ich gesehen von Kaiserslautern nach Boston und von Boston ins Valley? Und zwar war das progressiv höhere Risikobereitschaft tatsächlich. Du gehst von Deutschland nach Boston und siehst schon, dass die Forschung tatsächlich deutlich weiter entfesselt ist, weil einfach die amerikanische Forschung deutlich risikofreudiger ist und einfach mal Sachen angeht, die man sich nicht traut, weil es einfach auch mit der Wissenschaftsförderung zusammenhängt. Und dann gehst du ins Valley und du hast dort im Prinzip eigentlich sozusagen eine moderne Goldgräberstimmung, die immer noch da ist. Und ich glaube, das ist so eine Historie, die sich auch durchzieht. Und das hat mir natürlich unglaublich gut gefallen. Wenn du jemand bist, der sehr viel Ambition hat und sehr viel Neugier und Kreativität mitbringt, bist du natürlich, fällst du wie eine ausgetrocknete Rosine auf so einen feuchten Boden, und das tut halt wirklich gut. Und du kannst da wirklich deine Energie entfalten. Und ich glaube, das ist das Schöne. Du hast eine sehr hohe Dichte an sehr smarten Leuten, die alle dieselben Ideen und Beweggründe umtreiben, mit sehr viel Grit hinten dran und alle orientiert nach Impact. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, dieser Mix macht tatsächlich so ein bisschen die Magie des Valleys aus. Wir sehen das jetzt auch langsam in anderen Städten und Umgebungen auch aufploppen. Aber das Valley ist da natürlich immer noch der Goldstandard in der Richtung. Und das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen bin ich dort auch fast 8 Jahre geblieben.
Gibt es nochmal im Schnelldurchlauf so einen Überblick über die Stationen? Palantir, OpenAI natürlich.
Genau.
Ganz früh dabei. Also ne, du hast die frühen Modelle, das Dreier mit trainiert, glaube ich.
Genau, also von Boston, von Harvard bin ich über Palantir ins Silicon Valley gekommen. Palantir war ich also erstmal in London wegen Visa-Granting und dann in Palo Alto. Von dort aus habe ich dann Runden gedreht in einem damals sehr fortschrittlichen Fintech-Unternehmen, viel Data Science gemacht. Dann einen kurzen Abstecher gemacht in die tatsächlich auch ins Quantencomputing, habe dort bei einer Quantencomputing-Firma gearbeitet.
Dann wieder zurück zu den Wurzeln, oder war das dann im Wesentlichen schon KI?
Das war im Wesentlichen KI. Das war genau meine Zielsetzung. Ich habe also so viel Data Science und KI und Big Data Analyse gelernt, dass ich im Quantencomputing gesagt habe, ich verknüpfe diese zwei Sachen. Bin tatsächlich einer derjenigen, der die ersten Quanten-KI-Algorithmus auf einem echten Quantencomputer gerechnet hat. Auch eine schöne Publikation von damals. Habe das dann tatsächlich mitgemacht, bin dann aber von der Achse rausgekommen, weil ich gesagt habe, okay, eigentlich ist die wirklich Herausforderung für Quantencomputing, und das können wir später vielleicht auch nochmal durchlegen, ist tatsächlich, wir brauchen KI, um einen Quantencomputer zu bauen, und wir müssen nicht den Quantencomputer bauen, für KI zu machen, sondern die Sache ist umgekehrt. Und da habe ich gesagt, okay, um da wirklich Fortschritt zu machen, möchte ich wirklich KI lernen, und habe es dann geschafft, mich bei OpenAI zu bewerben und auch reinzukommen, um dann wirklich von den Besten im Feld zu dem Zeitpunkt zu lernen, was macht moderne KI aus, und war dann wirklich auch dort 3 Jahre und habe angefangen vor GPT-2 noch und bin dann wirklich geblieben bis kurz nachdem die erste API veröffentlicht wurde, also die OpenAI API, damals noch mit GPT-3, und habe mich dann nach Deutschland orientiert.
Was hast du in Valley gelernt? Ich weiß, dass du aus den Vorgesprächen und auch aus anderen Podcasts von dir, die ich gehört habe, ne, dass das Lernen für dich ein extrem zentraler Begriff ist. Und zwar nicht in der, ne? Behaupten tun sie es alle, aber bei dir scheint es so zu sein.
Ja, also ich bin halt immer eine sehr neugierige Person. Ich will immer was Neues lernen und das Ganze auch in die Anwendung setzen. Also das, was im Valley so spannend, das, was es so spannend macht, ist tatsächlich die Sache, dass die Leute eine Publikation nehmen und sie sich angucken und sagen, okay, das klingt spannend, lass es uns probieren. Wohingegen man in Deutschland immer dreimal wartet und überlegt, lass uns, warte mal erstmal noch, bis 3, 4 Leute das reproduziert haben, und dann versuchen wir das langsamer auszurollen und mit wenig Risiko. Und im Valley wird halt einfach mal gemacht. Und dann passiert es halt auch öfters mal, dass man sagt so, hey, ich habe hier dieses schöne Paper gesehen, und du redest darüber beim Nachmittagscafé. Und das nächste Mal, wenn du auf die Uhr guckst, ist es Samstagmorgen 3 Uhr, weil du mit deinem Kollegen so tief in dieses Paper eingestiegen bist, dass du es versucht hast, in 7 Stunden zu reproduzieren. Und da kommen dann diese Innovationen her, dass du wirklich so diese Neugier auspackst und einfach auch die Energie auspackst und sagst, lass die Uhr halt mal sein und den Feierabend mal sausen und lass uns da mal wirklich Butter bei die Fische machen. Und dann schläfst du halt am nächsten Tag länger. Und das ist so diese Energie, die ich da gelernt habe und gesagt habe, lass deiner Neugier freien Lauf und nimm das halt einfach mal hin und halt dich nicht zurück damit.
Hört sich so an, als ob du dich da sehr wohl gefühlt hast. Wieso bist du denn dann trotzdem zurück nach Europa?
Er hat viele Gründe. Zum einen war es natürlich zu der Zeit der Corona-Pandemie, dass natürlich dann die amerikanische Gesellschaft sehr stark gespalten hat, gerade unter der Trump-Administration. Und ich eben auch gesehen habe, wie sehr, wie impactful diese Technologie ist. Und ich gesehen habe, dass Europa da wirklich keine Energie draufkriegt. Und ich dann gesagt habe, naja, erstmal ist das Silicon Valley sehr teuer. Es hat auch seine negativen Seiten, dass es sehr, sehr homogen ist in der Art und Weise, wie es denkt und agiert. Das Wertesystem nicht unbedingt dem Mining entspricht, auch wenn ich die Forschung und die Energie dort mag. Und ich gesehen habe, dass diese Technologie so mächtig ist, dass wir das in Europa auch irgendwie hinkriegen müssen. Und dann habe ich gesagt, okay, lass mich doch mal versuchen, das, was ich im Valley gelernt habe, mit nach Europa zu bringen, zurück nach zu Europa zu bringen. Und mein Know-how anzubieten und zu schauen, ob es Leute gibt, mit denen ich arbeiten kann oder die mit mir arbeiten möchten. Und vielleicht das eine oder andere, was ich im Valley gelernt habe, auch irgendwie in Europa umzusetzen und das gemeinsam voranzutreiben, um eben Europa da auch zu stärken und nicht in einer weiteren Technologie obsolet zu rendern. Das war so mein Beweggrund, um dann wirklich ein bisschen einen Impact auch in Europa zu haben und den Europäern so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in der Richtung zurückzugeben.
Lass mich ein bisschen böse fragen. Also die ersten beiden Versuche sind ja gescheitert. Du warst nur kurz bei Mirantix und du warst dann bei einem Projekt, was es nicht mehr gibt, Nionic. Mhm. Beide haben sich auf die Fahnen geschrieben, KI europäischer Prägung zu produzieren. Warum scheint das nicht so gut zu funktionieren, wie man hoffen würde?
Ja, ich glaube, es gibt die Beweggründe für beide Sachen sind tatsächlich schwierig. Ich bin ein großer Wissenschaftler und ein großer Fan. Das heißt, eigentlich ist alles bei mir, was ich mache, auch sehr hypothesengetrieben. Und es sind meistens sehr große Hypothesen. Hashtag Sprint passt da wieder ganz gut ins Bild.
Da kommen wir gleich noch zu. Aber jetzt reden wir erstmal der Blick auf, ne, warum kommt die politische Forderung und der Konsens, wir brauchen KI mit europäischen Werten und Transparenz und natürlich viel Open Source drin und so. Hört sich alles super an, ist halt blöd, dass nichts kommt.
Genau. Es ist blöd, dass nichts kommt, das hängt an vielen Ecken und das ist auf der einen Seite ein politisches Problem, auf der anderen Seite aber auch ein sehr stark gesellschaftliches Problem, was wir hier mitbringen. Ich glaube, einer der Hauptpunkte ist, dass wir von der Mentalität her ein sehr risikoaverses Volk sind und viel Gutes genießen und das auch gerne sehr in sehr konservativen Zügen wertschätzen wollen. Und man dann sehr schwer sich mit tut, ein bisschen Risiko einzugehen und Kapital in die Hand zu nehmen, um das wirklich zu machen. Ich glaube, das ist so die Bottomline, die ich bisher immer wieder gelernt habe, irgendwie versuchen, die Leute zu finden, zu motivieren, zu engagen, auch in das Risiko zu gehen, sich wirklich mal zu trauen, einen Fehler zu machen. Jedes Mal, wenn Fehler gemacht werden, wird man kritisiert. Es kommen sehr viele negative Kommentare dann in der Richtung auch. Oder man sagt, man hat nicht genug Geld, weil man muss sich die Rücklagen zurücklegen für schlechtere Zeiten. Und man sich nicht überlegt, was passiert dann eigentlich, wenn ich mein Kapital nicht irgendwie deploye oder in den Innovation mache, dass ich damit eigentlich die schlechten Zeiten tatsächlich einkauft. Und damit kämpft man sehr viel auf allen Achsen. Damit kämpft Marantix, damit habe ich in meinem Startup gekämpft, auch in verschiedenen Dimensionen. Aber darauf läuft es tatsächlich am Ende hinaus, dass man dieses Umdenken finden muss, die Gesellschaft und auch die Unternehmen und die Wirtschaft mitzunehmen, ein wenig mehr Risikofreude zu beweisen und sich auch tatsächlich selbst was zuzutrauen. Inzwischen haben wir uns das so, sind wir in eine solche Lage gekommen, dass wir schon oft sagen, es funktioniert ja sowieso nicht, warum soll ich das dann nochmal probieren? Das ist der grundlegende Denkfehler und ich glaube, das macht den Unterschied zu den Amerikanern aus. Wenn der Amerikaner hinfällt, steht er auf, läuft weiter und probiert es nochmal. Und er rennt so lange gegen die Wand, bis da ein Loch drin ist, auch wenn 2 Meter nebendran die Tür da ist und er die Tür nicht sieht. Und wir Deutsche machen das tatsächlich nicht. Wenn die Tür zu ist und wir die nicht aufkriegen mit 2-mal Versuchen, dann machen wir Schulterzucken und setzen uns davor.
Ich habe gerade ein bisschen zu böse natürlich gefragt, weil ich gesagt habe, es kommt nichts oder das Ganze ist ein bisschen zu böse gefilmt. Es ist ja nicht so, als ob nichts kommt. Lass uns ein bisschen differenzierter drauf kommen. Ne? Wir haben natürlich europäische Erfolgsmodelle im wahrsten Sinne des Wortes, Foundation Models zum Beispiel von Mistral. Was hat denn da ganz gut funktioniert und ist das ein Zeichen davon, dass europäische KI mit europäischen Werten eben doch kein Bullshit sind, sondern möglich?
Ja, Mistral ist ein interessanter Case. Ich kenne natürlich jetzt einige der Leute von Mistral, die in derselben Community wie ich unterwegs sind und habe einen hohen Respekt vor diesen Leuten. Aber auch dort hast du gemerkt, dass gewisse Promises schwierig sind einzuhalten. Die sind gestartet mit dem Wert Open Source und Open AI für europäische Werte mit europäischen Werten, haben auch sehr viel Energie direkt an den Tag gelegt und konnten eigentlich auch wirklich gute Modelle trainieren und haben auch sehr viel Zug am Start gehabt. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie sie das aufgezogen haben.
Und eine gute Geschichte erzählt. Ne? Weil
eine
Kommunikation sehr gut, was ja viele europäische Startups nicht zwingend sind.
Ganz genau, also fand ich sehr beeindruckend. Natürlich kommt das auch noch helfen dazu, dass sie mit Frankreich natürlich auch einen sehr guten Unterstützer haben, weil natürlich Frankreich einen sehr großen Wert auf KI legt, auch dort sehr erfolgreich drin sind. Aber was wir dann ja auch gesehen haben, ist dann, dass es relativ schnell dann doch irgendwie wieder auf amerikanisches Geld ging, auf Closed Source, auf Investments und strategische Partnerschaften mit großen Hyperscalern. Was eben auch wieder zu dieser Tatsache spricht, dass eben Gelder zu generieren für solche Unternehmen und auch das Risiko, da solche Sachen einzugehen, in Europa immer noch schwierig ist, bis zum heutigen Tag. Und das finde ich sehr traurig. Ich glaube, Mistral hätte es tatsächlich gerne gesehen, wenn sie das Geld bekommen hätten aus europäischen Händen und hauptsächlich mit europäischen Lead-Investoren und es hätten nicht über Microsoft spielen müssen, sondern unter Umständen über einen europäischen Hyperscaler oder vielleicht sogar Tier 2 oder Tier 3 Player.
Ich wollte gerade sagen, welche europäische Hyperscaler sollte das denn sein? Scaler können wir ja vielleicht uns noch drauf einigen, aber Hyperscaler wird halt knapp, oder?
Richtig, richtig. Also ich glaube, da hätte sich auch Mistral sehr gefreut und ich glaube, dass so wie ich die Leute auch kenne, hätten sie das auch tatsächlich gerne gemacht, aber eben Reality-Check wieder keine riesige Freude und kein Kapital dafür da.
Okay, aber jetzt, wo Mistral ja doch tatsächlich weltweit Kapital anlockt, glaubst du, dass es trotzdem ein Hoffnungswert bleibt, dass KI, wenn auch das Geld von woanders kommt, aus Europa anders entwickelt werden kann als in den USA oder gar in China?
Ja, schwierig. Ich glaube, die in dem Geschäftsmodell, wo Mistral gerade unterwegs ist, glaube ich das tatsächlich nicht, was du ja auch daran siehst, dass sie sich sehr bedeckt halten, wenn es darum geht, auf welchen Datenquellen sie tatsächlich trainieren. Das hängt einfach damit zusammen, dass für diese momentanen Foundation-Modelle alle auf Internetdaten trainiert sind, die vielleicht oder vielleicht nicht eben lizenzrechtlich unbedenklich sind.
Also ich als Autor habe da meine Bedenken, ehrlich gesagt. Ich muss nur richtig prompten und ich finde mehr oder weniger Passagen von mir wieder.
Ganz genau. Und das ist halt genau das Problem. Also die Datensätze sind riesig und wir haben natürlich keine Kontrolle über welche urheberrechtsgeschützten Daten drin sind und welche nicht. Einige der Sachen sind nicht urheberrechtsgeschützt, aber eben viele Sachen sind auch urheberrechtsgeschützt.
Ich kann dir versichern, dass es bei mir auch urheberrechtsgeschützt ist.
Ja, ja, das weiß ich. Ich sage ja nicht, dass du falsch liegst. Ich sage dir nur, dass der gesamte Datensatz ist nicht urheberrechtsgeschützt.
Ja, das ist ja auch klar.
Es gibt Komponenten da drin, die sind urheberrechtlich geschützt, hundertprozentig, gebe ich dir völlig recht. Und es gibt aber auch Komponenten, die das nicht sind. Und das Ganze auseinanderzunehmen ist sehr, sehr schwierig, sehr komplex. Dafür gibt es, ist auch tatsächlich kein sexy Thema, können wir auch nochmal irgendwann drauf eingehen. Aber dadurch, dass in diesem Spiel, in dem OpenAI, Mistral, Google und andere sich befinden, es um die Menge an Daten geht, ist es sehr schwierig, diese Geschäftsmodelle und diese Modelle überhaupt zu trainieren, ohne dass du in solche Grauzonen eintrittst oder teilweise auch tatsächlich echte Rechtsverletzungen. Aber da müssen wir ein bisschen auf die Rechtsprechung noch warten, da bin ich kein Anwalt. Noch kein Richter, aber deswegen sehe ich nicht, dass solche Modelle, solche Foundation-Modelle tatsächlich hundertprozentig mit solchen europäischen Rechtsprechungen vereinbar sind. Das müssen wir natürlich als Gesellschaft fragen. Da geht es auch wieder ein bisschen Richtung auch in die Amerikaner, die natürlich irgendwie diesen Fair Use Act haben und auch diesen Innovationspotenzial haben, wo man natürlich eben diese Abwägung machen muss zwischen maximalem Innovationspotenzial und ist es wirklich ein ökonomischer Gamechanger, der da hinten dran liegt und deswegen werden gewisse Copyright-Regulierungen ausgesetzt oder nicht oder eben sowas gemacht hat wie in Japan. Da müssen wir uns als Gesellschaft darüber einig werden. Ich glaube, diese Diskussion findet noch nicht genug darüber statt und ich wüsste jetzt auch erstmal nicht, wo genau ich mich da hinsetzen würde, weil ich sehe das disruptive Potenzial dieser Technologie. Sehe also, dass man da einen Interessensausgleich machen muss, sehe aber eben auch die Interessen von der Kreativindustrie, die natürlich sagt, wir müssen da auch irgendwie ökonomisch dran beteiligt werden.
Genau. Und das darauf läuft es ja raus, ne? Dass im Kern irgendwie dass auf der einen Seite auf keinen Fall quasi das Verschließen von Datenschätzen dazu führen darf, dass Innovation radikal behindert wird. Aber es natürlich auch nicht fair ist, wenn diejenigen, die die Grundlagen für die Innovation geschaffen haben, die Daten für die Innovation geschaffen haben, null beteiligt werden. Und im Grunde, ne, also so ein fairer Ausgleich Poolzahlungen, wie es man von anderen Verwertungsgesellschaften oder so kennt, der wäre sicherlich ein richtiger Weg. Aber lass uns das an anderer Stelle vertiefen. Wenn du jetzt von oben auf die europäische KI-Landschaft mit deiner vielen Erfahrung aus den USA kommend blickst, wo siehst du denn Felder, Anwendungen, Startups, wo du sagst, da könnte jetzt aber was entstehen, und obwohl es weniger Kapital gibt und so weiter?
Eine der Sachen, die mich an der europäischen Interpretation des Silicon Valley-Mythos stört, ist diese Frage, dass wir immer wieder versuchen, den Silicon Valley zu kopieren. Und ich glaube, das ist falsch. Und auch gerade in der KI ist es falsch, weil das Silicon Valley sich natürlich sehr stark auf einen 2C-Bereich beschränkt und wir in Europa eine tatsächlich viel größere 2B-Industrie haben. Und KI für einen 2B-Bereich muss fundamental anders aussehen wie eine KI für einen 2C-Bereich. Und ich glaube, das müssen wir versuchen zu verstehen und auszunutzen tatsächlich. Ich glaube, dieses Narrativ, es gibt eine KI für alles, wie man es im 2C-Bereich mit ChatGPT versucht zu generieren, wird im 2B-Bereich nicht funktionieren, sondern es muss spezifisch sein, es muss Vertikalen geben, es wird Spezialisierungen geben. Aber man sieht es ja im Prinzip auch schon in LLM und zum Beispiel wie ChatGPT und AlphaFold von DeepMind sind eigentlich tatsächlich komplett andere KI-Algorithmen, die aber irgendwie unter dem Gesamtbegriff KI zusammengefasst werden, was ich tatsächlich für Schwachsinn halte. Und man sich so ein bisschen stärker fokussieren muss, was sind eigentlich unsere Vertikalen, was sind unsere Use Cases, was wollen wir tatsächlich erreichen. Und ich glaube, da hat Europa sehr große Chancen. Und ich sehe den Bereich im Healthcare, Manufacturing, Biotech, eben auch Quantenphysik tatsächlich als ein Bereich, wo wir mit KI sehr viel erreichen können und damit auch direkt Exportpotenzial haben. Wenn wir es schaffen, KMUs in Europa mit KI auszurüsten und zu modernisieren und durch ihre digitale Transformation zu führen, zu beschleunigen, ist das ein direktes Exportvehikel in die USA, weil in die USA die Mentalität ist, entweder du innovierst selbst oder du wirst wegdisruptiert. Und wir in Europa natürlich eine ganz andere Herangehensweise daran haben, sondern sagen, wir müssen miteinander zusammenarbeiten, um eben gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stützen, um wirtschaftlichen Zusammenhalt zu stützen. Und wenn dieses Modell funktioniert und wir das wirklich erfolgreich entschlüsseln können, haben wir damit ein Exportmodell nach Nordamerika und jede Firma, die das schafft, wird passieren.
Aber wir exportieren dann, wenn ich dich richtig verstehe, ja spezialisierte Anwendungen, die dann für eine bestimmte Branche oder so besonders gut funktionieren.
Genau, aber die Branchen, die tatsächlich die Market Capitals Anwendungsfälle sind natürlich irgendwie im Manufacturing-Bereich sehr groß. Der Manufacturing-Bereich selbst ist aber schon ein riesiges Potenzial, aber die KI dafür muss natürlich anders aussehen wie eine KI, die ich irgendwie für Medical Devices entwickle, weil einfach auch die industriellen Datensätze tatsächlich anders aussehen, andere Kontext benötigen, andere Herangehensweise benötigen, andere Arten der Datenbearbeitung benötigen. Und ich das schon sehe, dass man da ein bisschen anders rangehen muss, aber auch dort Sprunginnovationspotenzial da ist und da sein wird. Und ich glaube, das müssen wir kapitalisieren.
Okay, und da wächst jetzt nicht der Wettbewerb eben dann auch aus dem Silicon Valley, wo es ja auch nur genug viele, viele, viele kluge Köpfe gibt, die verstanden haben, dass man, wenn man Maschinenbau mit KI aufschlaut, Dinge besser funktionieren?
Ja, also natürlich gibt es da auch Konkurrenz. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Valley das überhaupt nicht macht. Ich habe nur den Eindruck, wenn du dir die wirtschaftlichen Konstrukte der beiden Wirtschaftsräume anguckst, haben wir ein deutlich größeres Potenzial an Hidden Champions und dort skalierbare Lösungen über eine Diversität von Anwendungscases zu machen, die die USA so in der Form tatsächlich nicht hat. Und da sehe ich eben ein großes Potenzial, wenn wir es schaffen, eben eine KI zu entwickeln im Manufacturing-Bereich, die auf einmal 1000 KMUs adressiert, ist das deutlich mehr wert, wie eine spezialisierte Lösung zu bauen für einen Großkonzern in den USA. Mhm. Und ich glaube, diese Herausforderung müssen wir angehen. Und das ist natürlich ein deutlich schwieriges Problem, weil es ein Multi-Stakeholder-Problem ist. Man muss alle Leute mitnehmen, jeder muss irgendwie da rein investieren. Es ist deutlich schwieriger ein Konsensus-Building. Aber wenn wir es schaffen, die technologische wie auch die organisationspsychologische Challenge zu lösen, dann haben wir da ein riesiges Sprungpotenzial, eine riesige Sprunginnovation. Und das wird sich eben sehr weit tragen und auch ein sehr robustes KI-System sein, weil es sich eben dieser Zentralisierung entzieht. Und ich glaube, das ist das Wichtige an der ganzen Sache.
Wie lösen wir diese Probleme, die du gerade beschrieben hast, oder dieses, ne, also im Grunde diese Hürde zu überspringen? Drei Hebel, die du umlegen darfst, allmächtig. Was würdest du angehen für Europa?
Was würde ich angehen? Drei Hebel, die ich umlege. Erstmal versuchen, die Daten, die wir haben, regulatorisch einfacher zugänglich zu machen. Klassische Probleme sind zum Beispiel, wenn wir eine Maschine haben in irgendeinem Werk, ist bis heute noch nicht hundertprozentig klar, wem eigentlich die Daten gehören. Gehören sie demjenigen, der das Werk betreibt, oder gehört es dem Maschinenhersteller? Das sind solche regulatorischen Sachen, die schwierig sind, und dann darum abgehend eben, wie stellen wir diese Daten tatsächlich auch dann Forschern und Startups und Innovatoren zur Verfügung, damit eben auch Innovationen machen können. Also das heißt, auch den Zugang zu diesen Daten muss gemacht werden. Da gibt es natürlich Versuche wie Gaia X und Manufacturing X und wie sie nicht alle heißen, aber ich glaube, das sind Konstrukte, die ich tatsächlich nicht als zielführend finde, weil es kein marktregulatorisches System ist.
Keiner hat je verstanden, was Gaia X ist, und man hat auch schon länger nichts mehr davon gehört.
Genau, ich wollte es jetzt nicht ganz so ausdrücken, richtig.
Du lust dich nicht draus zu sagen. Dieser Podcast hat schon auch die Aufgabe, Finger in die Wunden zu legen.
Genau, das wäre so der erste. Nummer zwei ist es tatsächlich, mehr Geld in die Hand zu nehmen, um den Transfer aus der Forschung und der industriellen Forschung in Startups zu fördern. Ich glaube, wir sind in der Grundlagenforschung unglaublich gut. Aber und auch tatsächlich, wenn es kommt auf die großkommerzielle Umsetzung, sind wir auch sehr gut. Aber dieser Umsetzungsmotor von der Grundlagenforschung in ein skalierendes Großunternehmen, das funktioniert absolut überhaupt nicht. Und versuchen da wirklich die Hebel einzulegen, bürokratischen Abbau voranzutreiben, mehr Geld in die Hand zu nehmen, mehr Risikofreude reinzutreiben, ist das Nächste. Und dann tatsächlich der letzte Punkt, wenn ich das wirklich mir so wünschen könnte, den Unternehmen an die Hand zu geben, dass sie sich diesen Satz verinnerlichen, dass Software will eat the world. Und ich glaube, da ist mir eine Begegnung immer noch in Erinnerung von der LEAM-Konferenz damals. Also LEAM ist ein Versuch gewesen, in Deutschland eine Infrastruktur für große KI-Rechner zu bauen, mit der Ansetzung, große LLMs auch zu trainieren. Es gab eine Abschlussveranstaltung in 2023. Da ist mir noch eine Interaktion in Erinnerung geblieben. Ein Panel von vielen großen DAX-notierten Unternehmen. Jegliche Heads of AI sitzen auf diesem Panel, und es kam die Aussage, naja, wir sind ja keine Softwarefirma, wir trainieren keine großen Modelle. Und das war für mich ein riesiger Schock, dieser Mindset.
Das waren die AI-Chefs, die das gesagt haben.
Holy shit. Ja, und das ist mir immer noch in Erinnerung. Also wenn man suchen will, man findet auch tatsächlich auf YouTube noch den Mitschnitt, den Videomitschnitt. Man kann sich das auch tatsächlich live anhören, dass ich da nicht flunkere. Das war für mich ein großer Schock. Und ich glaube wirklich, in diese Firmen das reinzutreiben, wenn ihr euch nicht irgendwie umdefiniert auf Software getriebene Businessmodelle, egal was es ist, werdet ihr sterben. Und ich glaube, das ist so meine Negativkonsequenz daraus. Ich glaube, bis wir in Deutschland und Europa aufwachen werden, wird es ungemütlich werden. Es werden Industrien sterben. Und erst wenn sie gestorben sind, werden wir uns wieder fragen, naja, wie können wir das verhindern? Und erst dann werden wir tatsächlich aufwachen. Also es muss uns erstmal wahrscheinlich vor den Bug geschossen werden, bis wir dann tatsächlich aufwachen und was ändern.
Bei Punkt 2 hast du, glaube ich, deine eigene Rolle gerade beschrieben. Und nämlich, wie schaffen wir es, ne, aus Erkenntnissen aus den Instituten heraus, aus der sehr guten Grundlagenforschung, eben auch in der Informatik und bei den Modellen und so, endlich mehr Startups rauszubekommen, die dann auch tatsächlich das Potenzial haben und in signifikanter Anzahl dann richtig skalieren. Was hast du vor? Was hat die Sprint vor? Wo gibt es neue Schwerpunkte?
Was habe ich vor? Ja, grundlegend möchte ich eigentlich tatsächlich an dem Problem arbeiten, Daten verfügbar zu machen, weil ich glaube tatsächlich, dass alles dieses KI oder das Gereden um KI ist nichts wert, bis wir nicht tatsächlich die Daten nutzbar machen können. Und da will ich mich erstmal darauf fokussieren, Incentivierungsmodelle zu schaffen, für Unternehmen Datenfreiheit zu teilen, auch in das Risiko gehen zu können, versuchen hier irgendwie marktwirtschaftliche Mechanismen zu entdecken, die es den Unternehmen gestattet, besser ihre Daten zu monetarisieren, auch versuchen, diese Zentralität der Trainingsalgorithmen aufzubrechen, das Ganze in ein bisschen dezentralere Systeme zu bringen. Das heißt, hier wirklich an diesem Datenpool zu arbeiten. Das ist, glaube ich, eine dieser harten Probleme, die ich tatsächlich sehe, das aufzubrechen, weil tatsächlich ist das Credo, was du nicht messen kannst, kannst du nicht verbessern. Wir haben keine Daten, damit keine Benchmarks, Damit können wir gar nicht messen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Damit können wir es auch nicht verbessern. Das heißt, hier wirklich nur irgendwie einen kleinen Riss in die Wand zu bauen, das wäre schon ein riesiger Erfolg für mich auf der Achse. Nummer zwei ist tatsächlich zu überlegen, wie können wir neue Datenströme erzeugen? Sprich, Sprint ist ja sehr aktiv auch in dem Design neuer Sensorik und neuer Chips. Hier auch wirklich Chips zu denken, Software first, das heißt, wie wissen wir, wie können wir Chips designen aufgrund der Eigenschaften der Software oder Algorithmen, die wir später laufen lassen möchten, und wirklich sozusagen diese Software-defined Chip-Manufacturing zu betreiben und auch Sensorik-Manufacturing zu treiben, Stichwort smarte Sensoren zu bauen. Hier haben wir einen großen Vorteil, weil wir natürlich sehr stark wieder in diesem Zuliefererbetrieb unterwegs sind, die unglaublich gute Sensoren bauen, sowohl auf elektronischer Basis wie auch auf optischer Basis. Hier wird KI sehr viel machen können, schon mit Vorfilterung und Pre-Processing, das weiterzudenken. Und das Dritte, und das wird auch nicht weggehen, ist eben wirklich Sprunginnovationen zu entdecken, europäische Gründer zu suchen, die sich trauen, wirklich große, harte Probleme anzugehen auf der Technologieseite der KI. Sprich, was kommt als nächstes nach KI? Wie fangen wir an, Logical AI zu bauen? Also Systeme, die sowohl das Reasoning Capabilities wie auch diese statistischen Eigenschaften zusammenbringen, Planning-Probleme anzugehen, robuste und beweisbare Guidelines und Guardrails für Agentensysteme zu entwickeln. Diese richtig harten, dicken Bretter, weil ich glaube, dass wir das Talent dafür und die Forscher in Europa haben, aber wir tatsächlich nicht die Förderumgebung haben und die Geldumgebung haben, um diese Gründer auch dann mit dem Mut auszustatten, das tatsächlich angehen zu wollen. Und das würde ich auch ganz gerne angehen. Das sind meine drei großen Bretter.
Verstehe. Du willst die starke KI aus Europa. Ist die dann sicher?
Ich glaube, man kann sie sicher gestalten. Das ist mein fundamentaler Glaube an dieser Sache. Die Art und Weise, wie die Algorithmen heutzutage gemacht werden, glaube ich nicht, dass es funktioniert. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es funktioniert. Da gibt es auch gerade kürzlich neue Paper von Max Tegmark und Co. über die Frage, wie sehen tatsächlich garantiert sichere KI-Modelle aus und was für Konzepte brauchst du da drin? Ich glaube, da wird auch viel in der Forschung gerade gemacht und ich glaube, das haben wir, das ist möglich, aber es ist ein weiter Weg bis dahin. Und ich glaube auch nicht, dass die aktuelle Welle der KI das Problem tatsächlich lösen wird.
Okay, aber da müssen wir jetzt nochmal tiefer rein. Tut mir leid, wir haben schon lange gesprochen, aber da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Erstens, also wir haben ja im Grunde jetzt zwei Ebenen. Erstens ist AGI, Artificial General Intelligence, auf den aktuellen Entwicklungspfaden möglich oder wahrscheinlich. Das wäre ja die erste Dimension. Siehst du das so?
Nein, das sehe ich tatsächlich nicht so. Ich glaube, da fehlen uns noch einfach viele Konzepte, diese Sachen zu machen. Hängt ja zum Beispiel auch damit zusammen, die aktuellen KI-Algorithmen basieren auf historischen Daten, Patterns zu erkennen und aus den Sachen Vorhersagen zu machen. Wenn du dir die Entwicklung von fundamentalen Wissenschaften anguckst, wie zum Beispiel jetzt in meinem Beispiel Physik, entwickeln wir Modelle, die sozusagen neue Phänomene vorhersagen können, ohne dass wir sie jemals beobachtet haben. Und ich glaube, aus solche Geschichten können die aktuellen Modelle noch nicht machen. Und da müssen wir aber irgendwann hinkommen, weil wir wissen, dass das menschliche Gehirn das dem wohl fähig ist, und es dann wirklich irgendwelche Bausteine geben muss in unserem Gehirn, die genau solche Sachen ermöglichen. Und da sind wir noch nicht mit diesen aktuellen Modellen. Und wie wir da hinkommen, kann ich dir nicht beantworten, aber deswegen würde ich das auch gerne an Gründer rausgeben, die vielleicht dort Ideen haben und auch genau solche Innovationen fördern.
Woher kommt dann doch dieses extrem lautstarke Zweifeln, wäre ja noch zu zurückhaltend formuliert, sondern irgendwie so fast Angst schön wie Jeffrey Hinton, den du ja eben irgendwie sehr lobend erwähnt hast, das zurzeit machst. Im Grunde so, ne, wenn man seine Videos zurzeit sich anschaut, im Grunde, was einem ja kalt über den Rücken läuft, Also einer der Godfathers of AI im Grunde warnt, ne, also in den nächsten 10, 15 Jahren könnte es brenzlig werden, weil wenn wir weiter KI entwickeln, dann behauptet er zumindest, ne, dass im Grunde diese Superintelligenz eben A möglich ist und mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht safe ist, also sich vom Menschen entkoppeln kann, sich der menschlichen Kontrolle entziehen kann. All Bullshit?
Jein, ich jetzt absichtlich mal jein, weil da zwei Achsen sind, die ich auseinander dividieren möchte.
Ja, möglich und sicher, oder? Das sind doch die beiden Achsen, oder nicht?
Nee, weil ich glaube, man vermischt hier zwei Sachen.
Okay.
Die eine Sache ist, das aktuelle Geld, was in KI-Forschung reingeht, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Breakthrough-Moment haben, wo man genau solche Capabilities entwickelt. Das heißt nicht, dass Geoffrey Hinton sagt, mit den aktuellen Modellen wird das passieren, sondern einfach die Menge an Funding, die da reingeht, macht die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir eine disruptive Entdeckung machen, die genau diese Capabilities unlockt. Der zweite Punkt ist, was er auch sagt, ist, dass die aktuellen Modelle mit dem Funding, die wir haben, wenn das so weitergehen würde, selbst schon ein Risiko darstellen. Er sagt jetzt nicht, dass diese Modelle tatsächlich irgendwie Super Intelligence produzieren, sondern dass die aktuellen Modelle, so wie sie sind, schon eben demokratiegefährdend und andere Sachen sein können. Das heißt, wir brauchen noch nicht mal eine AGI sozusagen, um uns selbst mit großem Schmerz und Weltleid zu versehen, sondern die aktuellen Modelle sind dafür schon ausreichend.
Ja, das können wir ja täglich beobachten.
Genau.
Ja.
Und das würde ich, glaube ich, das können wir täglich beobachten, aber deswegen möchte ich diese zwei Achsen so ein bisschen trennen. Auf der einen Seite die Wahrscheinlichkeiten, eine disruptive Innovation zu entdecken, also eine Sprunginnovation zu finden, steigt proportional mit dem Funding, was du reingibst. Das ist ein großes Risiko. Das andere Risiko ist eben, dass die Modelle, wie sie es as they are right now, sind sie schon so schwierig und so gefährlich, dass sie tatsächlich Probleme bereiten können in naher Zukunft.
Ja, aber im Wesentlichen durch menschlichen Missbrauch.
Durch menschlichen Missbrauch, ganz genau.
Nicht von sich aus, nicht durch Entkopplung, ne?
Ganz genau.
Im Kopplung im Sinne einer Science-Fiction-Bös oder einer bösartigen Science-Fiction-Superintelligence, wie Tech Marx sie ja auch immer wieder beschrieben hat in seinen Szenarien.
Ganz genau. Tatsächlich möchte ich da aber auch nochmal, weil wir gerade über AGI gesprochen haben, auch nochmal den Hörern so ein bisschen ein anderes Konzept von AGI mitgeben, was natürlich auch so ein bisschen eine Valley-Geschichte ist. Warum spricht jeder gerade so oft über AGI? Tatsächlich ist meine Hypothese, dass es damit zu tun hat, dass derjenige, der zum ersten Mal eine KI sieht und sagt, das ist AGI, und jeder drauf anspringt und sagt, das ist AGI, dessen Name wird unauslöschlich verwoben sein mit der Definition und der Entdeckung von AGI. Das heißt, alle großen Geister im Valley sind jetzt immer wieder so hesitant und versuchen, diesen Begriff rauszufloten, früher oder später oder wann wir ihn tatsächlich haben, um genau diesen Zeitpunkt abzupassen, dass sie die Ersten waren, die gesagt haben, das ist AGI, und die Welt sagt, genau, das ist AGI. Deswegen zieht das die Timeline so ein bisschen nach vorne. Und ich glaube tatsächlich, dass diese ganzen großen Namen, die den Zeithorizont tatsächlich unterschätzen, wohingegen dann auch andere Leute das weitaus überschätzen. Also ich glaube, wir sind da noch nicht so nah dran, wie es uns vorgeschwärmt wird gerade.
Weil die Leute gewissermaßen, also, oder ein bisschen quasi direkter zu formulieren, sagst du doch gerade, es gibt da Leute da draußen, die wollen in die technologischen Geschichtsbücher eingehen und behaupten, sie hätten eine AGI, obwohl sie noch nicht haben, oder?
Ganz genau.
Hey, wie überraschend. Ist ja noch nie passiert.
Ist noch nie passiert, nicht?
Wie heißt der Autopilot in Tesla nochmal? Autopilot? Genau, Level 2 Plus.
Ja, ganz genau.
Toll, ganz vielen Dank für diese Einordnung. Ich könnte natürlich, wir könnten natürlich Stunden länger quatschen. Dafür haben wir keine Zeit, oder unsere Hörer und Hörerinnen haben vermutlich keine Zeit dafür. Deswegen hier meine letzte Frage, die du kennst, die ich allen meinen Gästen stelle, nämlich: Welche Sprunginnovation ohne KI oder nicht zumindest direkt verbunden mit KI oder Quantencomputing wünschst du dir für dich, für deine Leben, für das Jahr 2050?
Wow, für das Jahr 2050, das ist ein langer Zeithorizont. Ich glaube, wenn wir es schaffen würden, tatsächlich einfaches, schnelles und sauberes Fliegen zu schaffen bis dahin, das auch günstig ist, das wäre für mich ein Wahnsinn. Weil ich glaube, eine global vernetzte Welt und Menschen wirklich physisch zu treffen, ist das Beste, was einem passieren kann, weil damit räumst du viele Vorteile aus, das verhindert Kriege und alles drum und dran. Wenn wir es wirklich schaffen, klimaneutrales Fliegen auf schnelle und günstige und schnelle Art und Weise hinzukriegen, das wäre für mich wahnsinnig toll.
Verstehe. Du willst Überschall, aber CO2-neutral ins Valley pendeln.
Ganz genau. Und am besten vor meiner Haustür abheben.
Genau. Genau, morgens hin, abends zurück. Das macht total viel Lust auf die Zukunft. Wie das ganze Gespräch mit dir mir viel Lust auf Zukunft macht. Ganz vielen Dank.
Ich danke dir, Thomas.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn mit Freundinnen und Freunden teilt, diese oder andere Folgen, und wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zöllner in 14 Tagen. Da kommt dann die nächste Folge. Und bis dahin gilt, wie immer, bleibt neugierig.